Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ukrainische Panzer und Soldaten auf russischem Boden. Verheerende Explosionen, gekaperte Infrastruktur, Zehntausende Russen und Russinnen auf der Flucht. So hatte sich Wladimir Putin seine Invasion nicht vorgestellt. Nach 2,5 Jahren des russischen Angriffskrieges bläst nun die Ukraine zum Gegenschlag. Militärexperten nennen es ein überraschendes, mutiges, aber auch hochriskantes Manöver. Wir sprechen heute über den ukrainischen Angriff auf Russland, darüber, was er bewirken kann und wie gefährlich er ist. Fabian Sommerwiller, du bist Redakteur in unserem Auslandsressort und du berichtest laufend über die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg. Wie sieht denn dieser Gegenangriff der Ukraine aus?
Ja, da ist aktuell sehr viel im Fluss, sehr vieles unklar und man weiß nicht wirklich was von vor Ort, weil es sind jetzt natürlich keine Reporter in der Nähe. Es sind nur sehr wenige Videos, die ab und zu man in den sozialen Medien hineingespielt bekommt. Die Ukraine selbst hält sich sehr, sehr bedeckt und man merkt auch, dass die ganzen Militärblogger, die ganzen Experten sich mit dieser Situation noch sehr schwer tun. Was aber definitiv ist, es ist mit Sicherheit der größte solche, sag ich mal, Gegenangriff der Ukraine außerhalb des ukrainischen Territoriums und sie haben auch schon Erfolge erzielt.
Von welcher Region sprechen wir da?
Wir sprechen da von der Region Kursk. Das ist Grenzgebiet ukrainisches, etwa 200 Kilometer nördlich von Kharkiv und so ungefähr noch, sage ich mal, 500, 600, 700 Kilometer bis nach Moskau. Also im Südwesten der Russischen Föderation. Das ist so die Gegend, wo diese Kampfhandlungen stattfinden und wo wirklich, muss man auch sagen, alle überrascht waren. Angeblich waren nicht einmal die USA in diese Pläne eingebunden und die sind auch ziemlich erschrocken, wie sie von diesen Meldungen gehört haben, wie man hört.
Für uns Außenstehende war es sowieso überraschend, dass es zu so einer Gegenoffensive kommt. Bislang hat man ja gehört, dass die Ukraine ziemliche Probleme hat, diese anlaufenden russischen Truppen zurückzudrängen. Wie kam es denn zu diesem Gegenangriff auf russischem Gebiet? Wie ist das denn strategisch einzuordnen?
Es kam für alle überraschend, weil die letzten Monate eigentlich geprägt waren von einerseits einer russischen Zermürbungstaktik mit Bombenhagel, Drohnen, die permanent auf die Großstädte, aber auch auf den Nordosten der Ukraine niedergegangen sind. Die Ukrainer waren jetzt wirklich lange sozusagen in der Defensive und auf einmal machen sie was Überraschendes. Aber genau das ist oftmals in der Militärtaktik, in der Militärgeschichte, sagt man, dieser Überraschungseffekt, der ist wahnsinnig viel wert, weil man eben ja, sich nicht darauf vorbereiten kann. Es gehen diese Gebietsgewinne, manche sagen, es sind bis zu 100 Quadratkilometer schon unter ukrainischer Kontrolle, das konnte jetzt nicht verifiziert werden. An anderer Stelle heißt es, man ist bis zu 10 Kilometer, teilweise noch weiter nach Russland vorgedrungen. Aber das Interessante, und das hat auch Volodymyr Zelensky in seiner abendlichen Ansprache gestern am Abend gesagt, Russland hat den Krieg in unser Land gebracht und jetzt soll Russland auch spüren, was es da getan hat.
Lass uns das gerne nochmal genauer aufdröseln strategisch. Aber vorher sag mir, wie ist es denn überhaupt gelungen, so schnell in russisches Gebiet vorzudringen? Was war denn da der entscheidende Faktor, abgesehen von diesem Überraschungsmoment?
Ich glaube, diesen einen entscheidenden Faktor können wir jetzt noch nicht benennen, was wir wissen. Aber es gibt einige Indizien, die dafür sprechen, warum dies gelingen hat können. Bei den bisherigen Incursions waren es so Freiwilligenkorps und die waren eher, sage ich mal, schlechter ausgebildet, teilweise jüngere Leute. Diesmal sollen erfahrene, kampferprobte Bataillone zum Einsatz kommen. Die Rede ist da von 2 bis 8 und bei Bataillonen ist immer so die Größenordnung von einigen 100 bis 1.000. Also es könnte wirklich sein, dass da mehrere tausend kampferprobte Ukrainer diesmal eingedrungen sind. Es soll auch eine Art neue Taktik gegeben haben, die man schon in den letzten Monaten einmal ausprobiert hat, nämlich dass man sehr auf die Drohnenabwehr setzt, aber auch sehr viel mit elektromagnetischen Abwehr arbeitet, um wiederum die Drohnen der Russen abzufangen. Diese sollten relativ schnell vorangeschickt werden. Wie das jetzt ganz genau militärtaktisch abläuft, das wissen wir einfach noch nicht. Das sind alles eher Vermutungen. Aber dass es dann wirklich so schnell geht, das liegt an den nicht vorhandenen Verteidigungslinien zum Teil und an diesem Überraschungseffekt, weil sie einfach nicht damit gerechnet haben und weil auch das russische Personal nicht in so großer Zahl dort vorhanden ist. Es kommt auch westliches Gerät zum Einsatz, tauchen immer sehr schnell Videos auf, die müssen dann erst verifiziert werden, stammen vielleicht von einem ganz anderen Frontabschnitt. Es ist aber so, dass ziemlich sicher westliches Gerät zum Einsatz kommt. Inwiefern da die Abstimmung gelaufen ist, werden wir wohl nie erfahren, aber jetzt zumindest hört man mal keinen Aufschrei des Westens. Also sie scheinen es zu tolerieren.
Interessant daran ist ja, dass bei der Argumentation, weshalb die Ukraine vom Westen nicht sofort alle möglichen fortschrittlichen Waffen erhalten hatte, zum Beispiel F-16 Kampfflugzeuge, wie sie erst kürzlich in die Ukraine geliefert wurden, oder auch die diversen Panzerfahrzeuge, die vom Westen gekommen sind, dass der Westen verhindern wollte, dass diese Waffen genutzt werden, um Angriffe auf russischem Boden zu starten oder Ziele in Russland anzugreifen. Jetzt ist es aber soweit gekommen. Wie erklärst du dir denn, dass die internationale Reaktion so zurückhaltend ausfällt, beziehungsweise dass man das anscheinend toleriert?
Der eine Punkt ist, dass prinzipiell ein Angriff der Ukraine auf russisches Staatsgebiet völkerrechtlich absolut gedeckt ist. Artikel 51 der UN-Charta erlaubt es dir, im Falle einer Verteidigung auch natürlich zurückzuschlagen und dich mit allen Mitteln sozusagen zu verteidigen. Dazu zählt auch, dass du das Staatsgebiet des Angreifenden attackieren darfst, jede militärische Einrichtung. Die Ukraine könnte auch den Kreml bombardieren, wäre absolut völkerrechtlich gedeckt. Jeder Soldat der Russen ist ein legitimes Ziel. Da ist das Völkerrecht relativ beinhart. Und das musste Russland auch wissen, wenn es einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt, ist es auch potenziell möglich, dass der Angegriffene zurückschlägt. Bisher hatten sie einfach nicht die Kapazitäten, auch die Zeit, die Manpower und auch das Gerät, um das zu tun. Deshalb die Reaktion dahingehend war sehr ruhig. Da wird auch vom Westen, glaube ich, nichts kommen, außer ein paar, die üblichen Verdächtigen, sage ich einmal, die sowieso schon gerne die Ukraine zu diesem schnellen Frieden zwingen würden. Die werden sich wahrscheinlich dahingehend vielleicht noch melden, aber alle, die bisher hinter der Ukraine gestanden sind, werden auch das akzeptieren. Die Sache mit dem westlichen Gerät, mit den westlichen Waffen, da ist, sage ich mal, Konfliktpotenzial schon eher da. Ich glaube jetzt nicht, dass sie mit den F-16 demnächst reinfliegen werden. Das haben sie auch strikt untersagt, die westlichen Partner. Wenn sie vereinzelt Panzer einsetzen, das wird dann zu diskutieren sein. Aber ich vermute mal, der Westen wird die Ukraine jetzt wegen dieser, sagen wir mal, verhältnismäßig immer noch kleineren Invasion nicht fallen lassen. Aber man weiß nicht genau, was die Ukraine vorhat, weil es ist so überraschend kommen. Man weiß nicht genau, was sie tun werden.
Und das bringt mich natürlich zur großen Frage für die Gegenseite. Wie reagiert denn Russland auf diesen ukrainischen Angriff?
Putin wirkt recht wütend. Er hat in den letzten Tagen eine Videokonferenz einberufen, wo unter anderem Generalstabschef Valeri Gerasimov da war. Und man hat eindeutig gemerkt, dass Putin ihm so ziemlich wieder mal die Meinung reinsagt, auch mit seinen Blicken, und ihm klar macht, er ist da nicht zufrieden. Es kursieren schon Videos, wonach Putin auch recht unzufrieden sei mit dem, wie das regional dort gehandelt wurde. Wieder mal, sage ich mal, wurde das russische Militär durch solch eine Aktion dupiert. Es sind so Nadelstiche, die ihm wehtun. Vor wenigen Stunden ist auch der föderale Notstand über die Region Kursk ausgerufen worden. Das ist wahrscheinlich dazu gedacht, um wieder sagen wir mal, mehr Befugnisse zu haben, wie man dort. Das russische Verteidigungsministerium sagt auch, dass man weiterhin dabei ist, den Gegner zurückzudrängen. Von zurückdrängen ist noch nicht so wirklich was zu sehen, ob das ein Aufhalten des Voranschreitens oder tatsächlich ein Vordrängen der Ukraine. Es ist, wie gesagt, noch zu unübersichtlich. Aber die Russen sind mal verärgert, werden demnächst wieder groß die Atomwaffenkeule schwingen und werden sagen, wenn ihr russisches Gebiet besetzt, dann müsst ihr auch damit rechnen, dass wir Atomwaffen einsetzen. Haben sie noch nicht gemacht. Ich glaube auch, dass sie es nicht machen werden. Aber das ist so gern das Drohpotenzial, das dann wieder einige im Westen immer zurückschrecken lässt und sagt, okay, bitte hört's auf, Ukraine, und gibt's doch endlich einen Frieden. Werden sie nicht machen. Die Russen werden vermutlich jetzt, sage ich mal, Leute zusammenziehen, werden Verstärkung nachschicken. Aber was wir gestern Nacht gesehen haben, da war zu sehen, ein Nachschub, ein richtiger Konvoi, der, glaube ich, aus 15 russischen Lastwagen bestanden ist, der am Weg war, um diese Region Kursk quasi mit frischem Personal und Gerät zu versorgen, Nachschub einfach. Und der ist wirklich lichterloh in Flammen aufgegangen. Man sieht links und rechts dieser Straße, wie 15 ausgebrannte LKWs stehen. Also das ist auch wieder wahnsinnig blamabel eigentlich für die Russen, dass sie das in ihrem Land nicht mal den Nachschub leisten können. Und da wird zu sehen sein, wie die weitere Reaktion ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Putin sich das nicht gefallen lassen will, ob er wirklich in der Lage ist, diese besetzten Gebiete mittlerweile von der Ukraine wieder zurückzuerobern, über die nächsten Tage weisen. Also die Ukrainer wirken sehr motiviert, dieses Gebiet jetzt mal zu halten.
Abgesehen von der Typierung Putins und der russischen Armee, gab es denn auch tatsächlich einen strategischen Erfolg? Konnte man irgendwie eine Infrastruktur sicherstellen, die notwendig ist, um diesen Gegenangriff weiter erfolgreich durchzuführen?
Ja, tatsächlich. Also man hat einerseits eine Gasmeterstation in Sucha eingenommen. Es ist der letzte Ort, wo gemessen wird, wie viel Gas durch die Pipelines, die durch die Ukraine gehen und die dann wiederum in den Westen, auch nach Ungarn und Österreich, das ist das Gas, das wir aus Russland beziehen, es geht eben durch die Ukraine, diese Gasmeterstation konnten sie einnehmen. Jetzt könnte man meinen, das ist ein großes Ding. Vielleicht wollen sie die Ukrainer jetzt dort das Gas abdrehen, damit wir im Westen Russland nicht mehr mit den Millionen an Euros oder Rubel halt in dem Fall belohnen, die sie uns an Gas liefern. Aber diese Pipeline läuft sowieso durch die Ukraine. Die hätten sie jederzeit irgendwo in der Ukraine kappen können oder sabotieren können. Machen sie nicht, weil sie auch gute Transitgebühren dafür bekommen. In der vergangenen Nacht konnte aber auch ein Luftwaffenstützpunkt in Lipezk, das ist auch in der Region Kursk, angegriffen werden. Dabei sollen mehrere russische Gleitbomben in einer Kettenreaktion detoniert sein. Gleitbomben, mit denen Russland immer wieder die Ukraine angreift. Das ist auch noch nichts verifiziert, aber die Russen sind auch darüber ziemlich verärgert, wie man hört. Und einige, ich glaube 40 Kilometer nordöstlich von dort, wo sie aktuell stehen, wäre auch ein Atomkraftwerk. Und da werden die Russen natürlich schauen, dass sie das nicht hergeben, weil wir wissen, die Besetzung des Atomkraftwerks Saporischschja zum Beispiel war im ganzen Krieg ein entscheidender Faktor und auch ein Asset, mit dem die Russen, sobald sie es gekapert haben, immer wieder gedroht haben und immer wieder die Angst im Westen geschürt haben, wir könnten ja auch einen Sabotageakt setzen bei diesem Atomkraftwerk. Und das hat immer wieder für große Angst im Westen gesorgt. Aber es geht natürlich auch um die Energieversorgung.
Was denkst du denn, welche Bedeutung hat dieser Vormarsch der Ukraine für die russische Bevölkerung vor Ort? Es gibt Berichte, dass zehntausende Menschen auf der Flucht sind oder evakuiert wurden. Könnte dieser Gegenangriff der Ukraine dafür sorgen, dass die Russinnen und Russen noch mehr geeint sind gegen die Ukraine? Oder könnte das auch sich gegen die russische Regierung wenden, wenn man sieht, der Krieg kommt jetzt vor unsere eigene Haustür oder ist eigentlich schon bei uns angekommen?
Ja, was du jetzt vorhin angesprochen hast, dieser sogenannte Rally Around the Flag-Effekt, heißt es oft, dass man okay dann zusammenhält und dann gemeinsam gegen den Gegner vorgeht. Ich glaube, wir sind viel zu tief in dieser kriegerischen Auseinandersetzung, als dass jetzt noch die große Solidarität mit Russland und dieser Zusammenhalt irgendwie neu entfacht werden könnte. Wenn der nicht schon da ist, dann ist es dafür jetzt zu spät. Eher könnte ich mir vorstellen, dass die Russen einerseits ein bisschen genervt sind, Angst haben. Und das ist wirklich die große Sorge, die Putin haben muss, dass sich die russische Bevölkerung unter Putin nicht mehr sicher fühlt. Dass sie einfach wissen, Putin kann nicht für meinen Schutz offensichtlich sorgen. Die russische Armee kann nicht dafür sorgen, dass wir hier in Russland sicher leben. Und das ist psychologisch sicher ein wahnsinnig wichtiger Faktor, der diese Gegeninvasion quasi begleitet, dass einfach die Russen merken, okay, wir führen Krieg in einem anderen Land, aber das kann auch bedeuten, dass der Krieg zu uns nach Hause zurückkommt. Und das ist sicher ein Faktor, den Putin mit einrechnen muss.
Wir haben jetzt schon mehrere Theorien angeschnitten, wieso die Ukraine diesen Gegenangriff gestartet hat. Was sagen denn Militärexperten über diese Entwicklungen im Krieg? Ist das die große Wende für die Ukraine oder vielleicht doch ein Manöver, bei dem sich die Ukraine auch verzetteln könnte?
Ich glaube nicht, dass es die große Wende ist aktuell zu diesem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was die Ukraine damit plant, aber ich schätze schon, dass sie einen Plan haben. Es gibt die Theorie, dass die Ukraine dadurch versucht, die anderen Frontabschnitte etwas auszudünnen, dass russisches Personal dahin gezogen werden muss, um dort jetzt die Region Kursk zu beruhigen. Da heißt es aber dann wiederum, die Russen sind personell schon auch eher am Limit, aber schon noch so gut aufgestellt, dass sie das eher kompensieren können. Und dadurch werden sich keine großen Lücken anderswo auftun. Da ist eher so, dass es bei dem Personalnotstand der Ukraine die Frage ist, rentiert es sich für sie, so viel Mann da jetzt hinzuschicken und eventuell anderswo schwächer in der Verteidigung zu sein. Das ist ein Faktor, wo viele sagen, die Ukraine muss aufpassen, da den Bogen nicht zu überspannen. Andererseits haben die Militärexperten nicht damit gerechnet, dass die Ukraine jetzt so schnell so weit vordringen kann. Es gibt auch die Theorie, dass die Ukraine versucht, diese Gebiete zu besetzen, um dies später in etwaigen Friedensverhandlungen als Verhandlungsmasse zu benutzen.
Dass man sagt, wenn man dieses ukrainische Gebiet befreien möchte, gibt man im Gegenzug das russische Gebiet, das man besetzt hat, zurück.
Zum Beispiel. Unter einigen Ukrainern kursierte zuletzt die Angst, dass der Krieg zum aktuellen Zeitpunkt eingefroren werden könnte. Dass man sagt, okay, es geht nichts mehr voran, wir gehen da Meter vor, Meter zurück, es tut sich nicht wirklich was. Schauen wir, dass wir diesen Krieg beenden. Und man würde die Ukraine da versuchen, zu Gebietsverlusten zu zwingen. Jetzt, wenn sie natürlich russisches Gebiet in sich haben, dann werden sie sagen, okay, wenn der Krieg aktuell eingefroren wird, so wie er ist, dann behalten wir uns aber das Stück Russland, was Russland natürlich nicht will. Also das wäre das Schlimmste für Putin, einen Krieg im Nachbarland anzuzetteln und dann selbst kleiner zu werden. Das wäre eine brutale Blamage für Putin, wenn er eigenes Land verlieren würde durch diese dreitägige Spezialoperation, wie wir ja wissen. Ob sie etwas anderes im Schilde führen, ob sie einfach nur die ständigen Angriffe auf die Region Sumy, da ganz im Norden der Ukraine, die sehr, sehr gelitten hat, auch die Region Kharkiv, wo seit in den letzten Monaten einfach, sage ich mal, auch Dauerbeschuss stattgefunden hat, eben aus diesen Regionen, diesen grenznahen russischen Regionen, dass man einfach versucht, da die Versorgungslinien etwas abzuschneiden und einfach den Russen klar macht, hier wollen wir nicht von euch angegriffen werden, hier müsst ihr auch mit uns rechnen, hier seid ihr nicht vor uns sicher. Das könnte natürlich sein, es kann auch aber wirklich so einfach sein, dass man sagt, man wollte jetzt einfach mal ein Zeichen setzen. Man hat es wirklich schon gemerkt in sozialen Medien, den Ukrainern, denen ich folge, sei es jetzt auf Twitter oder Instagram, da hat man einfach schon gemerkt, dass bei vielen Ukrainern sehr viel Euphorie fast schon da war, neue Motivation. Und auf einmal hat man gemerkt, okay, das waren ganz viele Memes, die Putin lächerlich machen, die sagen, schau, was du kannst, können wir auch kontern. Und es könnte auch sein, dass wir es einfach so als Motivationsschub, der sich in allen möglichen Richtungen noch auswirken kann. Es könnte sein, dass es sowas war. Aber wir werden vermutlich im Nachblick in ein paar Tagen, Wochen, vielleicht auch erst Monaten sagen können, was dieser Angriff, was diese Gegeninvasion in den ersten Augusttagen langfristig bedeutet hat.
Wir werden nachträglich sehen, ob dieser Angriff auf russischem Boden dazu geführt hat, die ukrainische Bevölkerung weiter zu motivieren, sich gegen Russland aufzulehnen, oder ob das auch ein strategischer Schachzug war, bei möglichen Friedensverhandlungen Putin unter Druck zu setzen. Vielen Dank für diesen Einblick, Fabian Sommerwiller.
Sehr gerne, danke.
Und Sie bleiben jetzt am besten dran, liebe Hörerinnen und Hörer, denn gleich geht es weiter mit dem Meldungsüberblick. Da sprechen wir über die aktuellsten Erkenntnisse im Fall des vereitelten Terroranschlags auf das Taylor Swift-Konzert in Wien. Wenn Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Nach dem vereitelten Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert in Wien ist es am Donnerstagabend zu einer weiteren Festnahme gekommen. Der festgenommene 18-jährige irakische Staatsbürger soll mit dem hauptverdächtigen Österreicher in Kontakt gestanden sein. Hinweise, dass er konkret in dessen Anschlagspläne eingebunden war, gibt es aber laut Behörden nicht. Doch er habe einem Bericht des Innenministers Gerhard Kahner zufolge vor wenigen Tagen ebenfalls einen Treueschwur auf die radikal-islamische Terrormiliz Islamischer Staat abgelegt. Der 19-jährige und geständige Hauptverdächtige und der 17-jährige mutmaßliche Komplize wurden noch am Donnerstag in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Ermittelt wird gegen sie wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation. Ihnen wird vorgeworfen, sich am IS beteiligt und dessen Ziele und Absichten vertreten zu haben. Alles Weitere zu den Anti-Terror-Ermittlungen lesen Sie auf derstandard.at. Und falls Sie unsere gestrige Folge nicht gehört haben, da gibt es den großen Hintergrund zu dem vereitelten Anschlag und was das für Taylor Swift-Fans bedeutet hat. Ansonsten empfehle ich Ihnen noch unseren Schwester-Podcast Inside Austria, der morgen Samstag erscheint. Da sprechen wir über den Nationalratswahlkampf der Parteien auf sozialen Medien und wir sprechen darüber, wieso uns die FPÖ ganz absichtlich so wütend macht. Und am Sonntag erscheint unsere zweite Folge der neuen Videoserie Österreich erklärt. Diesmal geht es um die enorme Macht und zunehmende Ohnmacht der ÖVP. Österreich erklärt sehen Sie auf YouTube und auf derstandard.at. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, von noch mehr Menschen gehört zu werden, dann empfehlen Sie uns gerne weiter in Ihrem Bekanntenkreis oder geben Sie uns eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Thema des Tages wird produziert von Tobias Holub, Margit Ehrenhöfer, Christoph Neuwirth und mir. Ich bin Scholt Wilhelm. Danke fürs Zuhören. Schönes Wochenende.